Ja, guten Tag, Christian Geuer-Pollmann. Nochmal hier, um das Thema mit dem Technology Evangelism zu vervollständigen. Also ich bin typischerweise nicht auf der Bühne, so wie heute, sondern normalerweise in Kundenengagements. Das heißt, ich helfe unseren Softwarekunden, Agencies etc., die entweder bestehende Lösungen haben oder neue Lösungen entwickeln wollen, diese Lösungen im Prinzip für den Betrieb in der Cloud fertig zu machen. Also wir haben ein paar Leute, die gewissermaßen so ein Kondensationskern sind, die halt das ganze, die ganze Erfahrung über die Zeit halt akkumulieren, wie halt, was alles schieflaufen kann, wenn man in die Cloud geht. Und das ist so mein tägliches Business. In der ersten halben Stunde möchte ich über Azure Document DB reden, bevor ich an Marcel Tilly übergebe zum Thema Stream Analytics. Azure Document DB ist relativ komplexes Thema, von daher gehen wir, ich habe versucht, die ganze Sache so ein bisschen zu straffen, um die typischen Themen zu machen. Jetzt hat Chris schon so gewissermaßen angefangen, hier die Gymnastik mit Handheben zu machen. Vielleicht darf ich auch noch drei Fragen irgendwie reinkriegen. Und zwar, wer von Ihnen hat momentan ausschließlich relationale Datenbanken in Produktion? Also nur SQL, MySQL, Postgres. Wer ist rein auf der relationalen Schiene? Okay? Genau, dann wäre nämlich die zweite Frage, hat jemand von Ihnen NoSQL-Datenbanken? Ob es jetzt eine Mongo, eine Redis in Produktion? Okay? Und von denen, die gerade die Hand oben hatten, wer von Ihnen hat denn momentan Datenbankcluster in Produktion mit High Availability, Sharding etc., mit dem ganzen Sums in der Cloud? Da sind fünf Kollegen, wenn ich richtig zähle. Also das ist Datenbankcluster, also was ich halt häufig sehe, auch so in der Blogosphäre, im Microsoft-Umfeld, aber überhaupt ist, ich habe da mal was installiert und ich habe mir eine einzelne virtuelle Maschine genommen und ich habe da ein Produkt rein installiert und es läuft jetzt in der Cloud. Und das läuft halt genau so lange gut, bis irgendwas schief geht. Und das ist sozusagen die Motivation hinter dem ganzen Azure Document DB, sozusagen hier einen Service an den Start zu bringen. Aber gehen wir erstmal rein in das Stichwort, was ist NoSQL? Also wenn ich mir angucke, wie zum Beispiel Web-Applikationen heutzutage gebaut werden, dann habe ich typischerweise Systeme, Clients, das kann eine Web-Applikation sein oder auch ein Rich Client auf Windows Phone, iOS, Android, völlig egal. Und die Lingua Franca, das Datenaustauschformat, hat sich in den letzten Jahren eigentlich vom Bereich XML entwickelt in Richtung JSON, JavaScript Object Notation. Irgendwie auch, also keine Spitzenklammern mehr, geschweifte Klammern, aber im Prinzip halt auch einfach ein Serialisierungsformat, um Daten zwischen dem Client und der Serverfarm hin und her zu schieben. Also ich wollte dieses JSON-Dokument, möchte ich jetzt mal einfach als ein zusammengebautes Auto repräsentieren. Also als eine Datenstruktur, mit der die Applikation was anfangen kann. Was ich machen muss, wenn ich in eine relationale Datenbank gehe, oder was ich häufig tue, ist, ich muss irgendwie diese Daten auseinanderrupfen, damit die in die verschiedenen Tabellen reinpassen. In meine Kundentabelle, in meine Bestellungstabelle, Order-Table, Adresstabelle etc. Das heißt, ich habe irgendwie normalisierte Formen, wo ich das alles auffächere, um es reinzustopfen, was typischerweise so ein Object-Relational-Mapper macht. Und wenn die Daten wieder raus sollen, brauche ich halt irgendwie, muss ich den ganzen Krempel wieder zusammenbauen. Das kostet natürlich immer Rechenzeit und sorgt halt auch dafür, dass gewissermaßen die Last auf der Datenbank vergleichsweise hoch ist. Für viele Szenarien ist das aber der richtige Weg. Aber es gibt einige Szenarien, wo man einfach sagen kann, okay, wie wäre es denn, wenn wir gewissermaßen die Daten, so wie sie aus der Applikation kommen, eins zu eins nach hinten ins Backend durchschieben und so ablegen, wie sie gekommen sind und dann dementsprechend auch schnell wieder rausschaufeln können. Und dieses Thema, also eine solche Dokumentendatenbank, darum geht es also heute. Warum hat das Microsoft Azure Team DocumentDB entwickelt? Natürlich, um es uns allen, Ihnen allen, natürlich als einen kommerziellen Service anzubieten, mit dem wir Geld verdienen möchten. Aber Azure DocumentDB ist vor allen Dingen auch ein Tool, welches intern Verwendung findet. Also viele verschiedene Teams in Microsoft hatten Requirements und haben gesagt, wir brauchen eigentlich eine Dokumentendatenbank. Also Schwierigkeit ist zum Beispiel, wenn die Datenmenge in bestimmten Applikationen, Bing, MSN etc. sehr stark wächst, muss ich eigentlich ein System haben, wo ich, wenn das Wachstum steigt, im Prinzip einfach weitere Kisten daneben stellen kann, um da halt auch die Daten reinzustopfen, ohne meine Applikation immer umprogrammieren zu müssen. Wenn sozusagen die erste Hälfte der Daten hinter einem Datenbankserver liegt und der nächste Teil Daten hinter einer anderen Adresse, dann wird es halt schwierig. Ich will eigentlich ein System haben, was in sich wachsen kann, ohne dass ich meine Applikation umbauen muss. Anderes spannendes Thema ist, wenn ich häufig heute eine App baue, dann habe ich einen iOS-Client, ich habe einen Windows-Phone-Client idealerweise, eine Windows 8, Android, eine Webpräsenz, ich habe verschiedene Apps. für verschiedene Devices und die laufen natürlich auf unterschiedlichen Schemaständen. Also heute Morgen hatte Karin ja gesagt, von den Schwierigkeiten, eine App, hier die App für die Konferenz rechtzeitig in den Apple App Store reinzukriegen. Das heißt, sozusagen die Softwareentwickler, die die Apps bauen, sind häufig gar nicht in der Lage, sozusagen alle Apps in dieser heterogenen Landschaft synchron zu halten. Wenn ich jetzt aber ein System habe wie Entity Framework, wo ich beispielsweise sage, okay, der Erste, der beispielsweise auf eine Datenbank geht, macht die Migration auf die neue Version und ich habe noch alte Clients, dann habe ich an der Stelle eine Schwierigkeit. Das heißt, die Idee, Schemafreiheit zu haben und sozusagen Clients auf unterschiedlichen Geschwindigkeiten laufen zu lassen, war bei uns Microsoft intern ein Requirement. Und die Kollegen haben sich natürlich verschiedenste Technologien angeguckt und haben gesagt, okay, wir wollen eine Dokumentendatenbank haben, aber wir wollen auch transaktional sichere Verarbeitung in dem ganzen System haben. Und die Lösungen, die Kollegen sich angeschaut haben, hatten es halt nicht. Und das hat halt dazu geführt, dass vor 3 Jahren das ein Team gegründet wurde, das dann halt angefangen hat, DocumentDB zu bauen. Ein Beispiel, wo es innerhalb von Microsoft verwendet wird als Backend, ist im MSN User Data Store. Also, der User Data Store ist ein System, wenn ich also mit MSN, mit der Webseite interagiere und sage, ich interessiere mich für Nachrichten und Sport- und Gesundheitsthemen, dann werden im Prinzip dieses Profil, was mich interessiert, wird halt im Backend abgelegt, damit, wenn ich mich halt wieder damit connecte, das Ding halt in der Lage ist, rauszukriegen, okay, was für Daten will ich dem Kunden zeigen. Und in dem Backend nur für den MSN User Data Store sind momentan über 400 Millionen sozusagen verschiedenste User, die ihre Daten da drin liegen haben. 20 Terabyte an Daten, das ist schon ein relativ starkes Wachstum. Ja? Und was so Performance-Thematik angeht, um halt die Daten nach hinten sauber ins Backend wegzuschreiben, ist es momentan halt 15 Millisekunden benötigt, das System halt, um es zu speichern, beziehungsweise im einstelligen Millisekundenbereich können wir es rausholen. Wenn wir von Dokumentendatenbanken reden, dann reden wir nicht von Word-Dokumenten oder von PDF-Dokumenten, hatte ich eben schon gesagt, sondern von JSON-Dokumenten. Also irgendwie geschweifte Klammern mit Arrays, nativen Datentypen, Strings und halt solchen Collections. Und das sind so, das sind die Daten, die ich im Prinzip hin und her schicke. So sehen 2 JSON-Beispiele aus. Was jetzt DocumentDB, Azure DocumentDB wurde designt und entwickelt und auch optimiert, genau mit dem Ziel, JSON-Daten abzulegen. Das ist also nicht eine relationale Datenbank, wo man gesagt hat, hey, wir können einen Datentyp String oder so jetzt missbrauchen, um dann noch irgendwie JSON reinzuquetschen, sondern die Datenbank atmet gewissermaßen als interne Datenstruktur JSON, was wir dann auch später nochmal sehen werden. Wie sieht es für mich als Nutzer des Systems aus? Zum einen habe ich auf der rechten Seite halt meine Azure DocumentDB. Heutzutage ist ja alles über HTTP, über REST sozusagen angeboten. Und ich habe halt auf der linken Seite meinen Benutzer. Und ich habe eben schon gesagt, also ich schiebe gewissermaßen den VW Golf als JSON-Datenstruktur rein und kann auch genauso in der Form wieder rausholen. Interessant wird es, wenn ich mir die Abfragesprache angucke. Die Abfragesprache ist SQL, Structured Query Language. Und SQL bedeutet nicht zwangsläufig, dass da hinten irgendwie Tabellen sein müssen, so wie wir es eigentlich die letzten 15 Jahre immer gelernt haben, sondern die Kollegen haben halt gesagt, okay, wir nehmen SQL als Abfragesprache, weil das kennen die meisten Leute bereits und liefern dann aber halt trotzdem JSON an der Stelle zurück. Das heißt, sowohl die gespeicherten Daten als auch zum Beispiel Indizes, gegen die Queries laufen, sind in JSON implementiert. Dann ist es so, ich will, wenn ich alle Daten in der Applikation zusammenführen muss, wird natürlich meine Applikationslogik relativ schwierig zu managen und ich habe unter Umständen auch relativ viele Roundtrips auf dem Server. Das heißt Thema Stored Procedures. Ich kann Stored Procedures in Azure DocumentDB ablegen, ich kann auf bestimmte Dokumentensammlungen Trigger drauflegen oder ich kann auch für Queries benutzerdefinierte Funktionen hinterlegen. Und die werden in JavaScript implementiert. Also gewissermaßen JavaScript ist sozusagen das neue T-SQL an der Stelle. Was? Ach so, genau. Auf Client-SDK-Seite schaut es halt so aus, wir haben zum einen für die verschiedenen Serversysteme, also wir haben einen Client-SDK für .NET, für Python oder auch für Node.js. Und darüber hinaus halt auch einen JavaScript-SDK. Also Node.js, JavaScript ist irgendwie das Gleiche, aber die Idee an der Stelle ist halt zu sagen, wenn ich zum Beispiel eine Windows 8-App baue, die im Backend auf DocumentDB drauf zugreift, dass ich das dann halt auch aus JavaScript heraus machen kann. Und das ganze Thema halt im Hintergrund optimiert und läuft auf SSDs. Das heißt, die ganzen Daten laufen halt nicht auf magnetischen Spindeln, sondern auf SSDs, wo ich halt extrem schnellen wahlfreien Zugriff habe. Wenn ich jetzt mal in Azure Document DB ein bisschen reinzoome, das heißt, um zu verstehen, wie die interne Struktur von dem ganzen System ist, oder um die ganzen Komponenten mal zu benennen, ist es halt so, oberster Level, wir alle haben irgendwo eine Azure Subscription und da drin kann ich einen Document DB Account anlegen. Das ist wie ein Storage Account. Ich habe eine Adresse und einen Master Key, um da halt reinzukommen. Und innerhalb von diesem Storage Account kann ich jetzt verschiedene Datenbanken anlegen. Wir können hier oben auch schon sehen über dieses slash DBS slash irgendeine ID. Das ist gewissermaßen die Restadresse, um eine einzelne Datenbank zu adressieren. Da drin finde ich Dokumenten, Collections. Jetzt ist eine Collection nicht unbedingt eine Tabelle, sondern ich muss mir eine Collection vorstellen als eine Ansammlung von Dokumenten, die gewissermaßen auf einem Chart, auf einer Partition, auf einem Blech oder auf einer Sammlung von Blech liegen. Also wenn ich zwei Collections habe, können die auf unterschiedlicher Physik zum Liegen kommen. Und das bedeutet, dass ich zum Beispiel alle Dokumente innerhalb von einer Collection gemeinsam als Teil einer Transaktion anfassen kann. Da drin haben wir dann also innerhalb der Collection die Dokumente. Und weil man immer wieder auch Szenarien hat, wo man an diese strukturierten Daten, an diese JSON-Daten noch irgendeinen binären Krempel wie ein Bild, ein Video etc. dranhängen möchte, gibt es halt die Möglichkeit, dass ich Attachments einem Dokument hinzufüge. Die werden dann aber natürlich nicht indiziert, weil das ist kein JSON, das macht keinen Sinn, sondern die werden in Azure Blob Storage ausgelagert. Also wenn ich über die API ein Dokument reinlade, hängt das an dem, ein Attachment dran hochlade, hängt das an dem Dokument dran. Und wenn ich das Dokument lösche, ist im Prinzip der Lebenszyklus von diesem Attachment genauso dadurch bestimmt und wird dann halt dementsprechend auch mitgelöscht. Und die Thematik wie Stored Procedures, Triggers oder auch User-Defined Functions, die hängt auf Collection-Ebene mit dran. Das heißt, eine User-Defined Function kann im Prinzip ohne großen Aufwand sämtliche Dokumente innerhalb einer Collection anfassen, weil die auf der gleichen SSD sind, wie die CPU halt dranhängt, wo meine User-Defined Function oder meine Stored Procedure halt läuft. Und auf Datenbank-Ebene habe ich dann halt noch einen User-Management, wo ich halt verschiedene User und Permissions hinterlegen kann für Dokumentenansammlungen. Der interessante Aspekt von DocumentDB ist für mich, es ist zum einen schemafrei, was eigentlich alle Dokumentendatenbanken sind, obwohl häufig ist es so, ich bin bei verschiedenen Dokumentendatenbanken gezwungen, ein bestimmtes Mindestschema einzuhalten. Ich muss bestimmte Attribute in jedem Dokument drin haben, sonst ist es nicht indizierbar. Das ist bei DocumentDB nicht der Fall, sondern es ist wirklich komplett schemafrei. Aber trotzdem bin ich halt in der Lage, SQL-Statements gegen solche Dokumente abzufeuern. Das ist der Grund, das ist dadurch ermöglicht, dass das komplette JSON indiziert wird von oben bis unten. Konkret sieht das so aus, wenn ich mir hier vorstelle, ich lade zwei unabhängige JSON-Dokumente in die Dokumentendatenbank, dann ist der Index gewissermaßen der Overlay von diesen Dokumenten. Das heißt, wenn ich eine Suchanfrage stelle, die mir einen Knoten hier unten liefert, zum Beispiel den einen hier, der sowohl im roten Dokument als auch im gelben Dokument vorkommt, dann hängt da im Prinzip zwei Links auf die Originaldokumente dran. Das heißt, meine Suche passiert hier unten im Index und ich weiß halt genau, wenn ich hier den Knoten in der Ergebnismenge habe, kann ich hier oben in die verschiedenen Teile reingehen. Und in der Regel ist es halt so, wenn ich nichts dran ändere, passiert erstmal eine automatische Indizierung. Hier rechts ist mal ein Beispiel, wie das aussehen könnte, so ein SQL-Statement. Also Location.city zum Beispiel zeigt dann auf ein Datenfeld im JSON, während Local.tags in dem Sinne eine User-Defined JavaScript-Function ist, die ich in das System hochgeladen habe. Ich hatte gerade eben von der automatischen Indizierung gesprochen. Die ist per Default erstmal an, ich kann die aber auch ausschalten. Ich kann sagen, weil Indizierung kostet mich Rechenzeit. Also immer, wenn ich ein Dokument update oder inserte, kostet mich das Rechenzeit, die mein Gesamtsystem halt langsamer macht. Und ich kann halt auch sagen, ich schalte die Indizierung komplett aus. Oder ich wähle verschiedene Modi der Indizierung. Ich habe einen synchronen Modus, einen konsistenten Modus, der direkt nach einem Dokumenten-Update den Index neu baut. Oder ich kann sagen, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Kann ruhig auch asynchron passieren. Hauptsache, nach einer gewissen Zeit ist der Index up-to-date. Oder ich kann sagen, in meinen großen JSON-Dokumenten sind nicht alle Pfade, alle Teile dieses Baums relevant und ich kann einzelne Pfade aus den Dokumenten rausnehmen. Eben schon angesprochen, User-Defined Functions, Triggers, Stored Procedures, das läuft immer auf Collection-Ebene. Also das heißt, wenn ich Code laufen habe als Teil einer Transaktion, der zum Beispiel neue Dokumente generiert oder aus bestehenden was aggregiert, läuft das atomar auf einer Collection, im Prinzip auf einem Blech. Dann Thema, also schnell SSDs, hatte ich eben schon gesagt. Also das Ziel ist, das ganze System halt schnell zu halten. Und frei wählbare Konsistenz. Wenn ich SQL Server habe, habe ich eigentlich irgendwie immer Konsistenz. Sobald der Commit durch ist, ist er halt durch und alles muss gut sein. In der Cloud ist es so, ich habe oft ein System, wenn ich einen Master und verschiedene Replika habe, ich schreibe in den Master rein und lese aus den Replika, dann ist es häufig eventually consistent. Das heißt, ich weiß zwar, dass meine Writes reingehen, aber die sind vielleicht noch nicht sichtbar. Die werden irgendwann sichtbar. Oder ich sage, ich will strong consistency haben. Das heißt, jeder Read muss auf alle Fälle das als Ergebnis liefern, was im letzten Write in die Datenbank reingeschoben wurde. Das sind so die beiden Enden des Spektrums bezüglich Konsistenz, die mir viele Datenbanken liefern oder viele NoSQL-Systeme auch. Was das Azure Document DB-Team gesagt hat, ist, wir haben noch in der Mitte zwei weitere Systeme. Und zwar das eine ist Session Consistency. Das kann ich mir vorstellen wie so ein Facebook-Update. Also ich sehe vielleicht nicht alle Updates von allen meinen Freunden in dem Moment, wo sie auf Facebook passieren, ein großes verteiltes System. Aber wenn ich irgendwie was poste, will ich, dass das für mich selber in meiner Timeline sofort sichtbar ist. Und Session Consistency ist auch der Default. Also wenn ich da nichts dran ändere, ist es halt so, dass Transaktionen gegen das System in Session Consistency drin sind. Und ein anderes Thema, Bounded Staleness, also so gewissermaßen, ich weiß nicht, wie ich es im Deutschen übersetzen soll, ein begrenztes Alter oder so. Ich kann sagen, es ist okay, dass meine Applikation Daten liest, die vielleicht nicht auf dem neuesten Stand sind, aber ich möchte eine obere Grenze haben, wie alt der Krempel ist, wenn ich den reinlese. Also ich kann sagen, maximal N Transaktionen hinterher will ich hängen mit dem Lesen oder maximal N Sekunden alte Daten zu sehen. Also es gibt halt Applikationen, wo ich diese Eigenschaften halt nutzen kann, um performen zu kriegen. Idealerweise will man natürlich immer hier vorne rechts bei Strong Consistency sein. Das ist natürlich der Idealzustand. Aber wenn dann halt die Performance nicht reicht, bis halt die Änderungen in alle Replika durchgegangen sind, hilft mir das halt. Skalierbar und komplett gemanagt. Das ist so Microsoft Blabla im Sinne von alles skalierbar etc. Aber eigentlich ist es das nicht. Also wenn ich in meinen Engagements muss ich oft, leider Gottes, bestehende Legacy-Systeme irgendwie so nach Azure deployen, typischerweise nach Infrastructure as a Service, dass die sozusagen clustering-fähig und hoch verfügbar sind, dass Failover sauber passiert, die ganzen Themen, wo man hier mit Linux, mit Pacemaker, Corosync, allen abstrusen Technologien halt arbeitet, um es irgendwie ans Fliegen zu kriegen. Einfach weil man, wenn man ein bestehendes Produkt in die Cloud schiebt, mit den Zwängen halt leben muss. Und weil die Produkte häufig nicht dafür designt sind, in einer Cloud zu laufen. Cloud bedeutet ja so Mean Time to Recovery sollte möglichst schnell sein. Also nicht, dass die Mean Time between Failures möglichst groß ist, sondern ich sage, es geht auf alle Fälle was schief, das ist einfach Cloud, aber wenn was schief geht, will ich halt möglichst schnell wieder up and running sein. Und die meisten Systeme sind dafür nicht designed. Azure Document DB schon. Also das heißt, dass ich mir im Prinzip als Kunde gehe ich halt einfach hin und sage, Microsoft, ihr betreibt bitte die Datenbank für mich, gebt mir das SLA und ich kann mich darauf verlassen. Genau, das Resource Model sind wir schon drauf eingegangen. Da obendrauf hat das Azure Document DB Team aus meiner Sicht als erstes Team die Fähigkeiten des Systems sichtbar gemacht als sogenannte Capacity Units, die ich mir einkaufen kann. Und zwar so eine Capacity Unit ist zum einen erstmal Speicherplatz, also wie viele Daten kann ich in dem System ablegen. Eine Capacity Unit sind 10 GB an JSON-Daten, die ich da reinschieben kann. Das ist aber nicht alles, weil immer wenn ich was tue, das ist ja nicht nur eine SSD, sondern da hängt auch eine CPU dran, die Queries berechnen muss. Und die Kollegen haben gesagt, wir wollen das, was auf CPU-Ebene passiert und auch im I/O-System, das machen wir sichtbar als eine sogenannte Request Unit. Also eine Request-Unit ist eine Zusage oder sozusagen zum Beispiel, wenn ich einen Dokumenten-Insert mache, wo ich einfach nur ein komplett neues Dokument mit ablege und ich sage, das macht auch keine Indizierungen alles, dann ist das so eine Request-Unit. Wenn ich eine komplizierte Query gegen das System fahre, die 38.000 Dokumente anfassen muss, sind das vielleicht 40 Request-Units. Diese Request-Units, da kriege ich pro Capacity-Unit, also pro 10 Gigabyte, kriege ich halt bis zu 2000 Request-Units pro Sekunde, die mir zur Verfügung stehen. Das ist bis jetzt eine virtuelle Größe. Was fange ich damit an? Der Witz ist, wenn ich einen Call gegen die API mache, also wenn ich einen Insert mache, einen Update, einen Read, einen Delete, dann kommt ein HTTP-Header zurück, der mir als Entwickler oder als Nutzer des Systems sagt, wie viel CPU-Umpf sozusagen gerade verbraucht wurde. Also ich sehe, wie viele Ressourcen auf CPU-Ebene verbraucht wurden. Und ein Entwickler, der ein System darauf baut, kann recht früh im Prinzip einsteigen und gucken, mache ich hier vielleicht irgendwie was Dummes? Warum verbrauchen das so viele Requests hier? Und jetzt kann ich meine Daten vielleicht nochmal ein bisschen anders ablegen oder das Indexing ändern, um das halt besser hinzukriegen. Und dann natürlich das Thema Throttling. Also wenn ich über diesen 2000 Requests, also ich hab mindestens, also wenn die Dokumentendatenbank leer ist, habe ich halt mindestens ein Drittel, diese 667 Request-Units. Und die Anzahl an Request-Units und der Füllstand der Datenbank, der korrespondiert gewissermaßen zueinander. Also wenn ich 5 Gigabyte da drin habe, eine halbe Capacity-Unit voll, stehen mir halt 1000 Request-Units zur Verfügung. Also je mehr Daten drin sind, desto mehr Request-Units stehen mir halt zur Verfügung. Ich hoffe, ich habe jetzt so viele Units, aber ich hoffe, das war so ein bisschen klar. Weil mir gesagt wurde, dass das ganze WLAN hier unter Umständen so ein bisschen wacky ist, habe ich gestern Abend nochmal Internet in die Präsentation reingetankt im Sinne einer Demo, im Sinne eines Videos. Ich habe mir gestern einfach mal den RSS-Feed hier von unserer Agenda vom Technical Summit genommen und habe den im Prinzip einfach hier aufgeknackt, ein bisschen XML-Parsing und dann jede einzelne Session einfach als kleine JSON-Dokumente in meine Azure-Dokumentendatenbank hochgeladen. Also ich habe hier irgendwie eine Tech Summit 2014 DB gemacht mit einer Agenda-Collection und habe die Daten da drin abgelegt. So, drück mal bitte schneller. Wenn ich jetzt also im Portal bin, im Azure-Portal und in meine Document-DB reingehe, die Kollegen haben vor ein paar Wochen ein neues Feature freigeschaltet, das ist zum einen der Document-Explorer und der Query-Explorer. Also wenn ich im neuen Portal unter portal-azure.com hier in den Document-Explorer reingehe, ich habe momentan nur eine Datenbank und eine Collection, der enumeriert jetzt die ganzen Dateien, beziehungsweise die ganzen JSON-Assets und zeigt mir hier die IDs. Und wenn ich irgendwo draufklicke, zupft er mir im Prinzip die ganzen Themen, die in diesem Dokument, in diesem JSON-Dokument sind, nach vorne raus. Das sind also jetzt die verschiedenen Sessions in dem System. Und das andere Feature, was die Kollegen eingeschaltet haben, ist der Query Explorer. Ich habe also in der Lösung hier so ein paar relativ einfache SQL-Queries, also keine User-Defined Functions oder so, relativ einfache Queries reingetan. Und wenn ich die jetzt gegen diese Collection abfahre, Queries laufen immer gegen eine Collection, bekomme ich in dem Fall halt eine recht große Sammlung an verschiedensten JSON-Daten. Und ich habe in dem GitHub-Repository, unser github.com cagoya, da liegt halt einfach dieses Beispiel, das ist nichts Kompliziertes, ja, wo ich halt mal verschiedene Queries laufen lassen kann. Ich sage zum Beispiel, gib mir nur die Session-ID, den Titel, die Location und wer die Autoren sind von allen Sessions im Cloud-Plattform, Cloud- und Data-Plattform-Check. Dann kommt halt hier eine Liste mit jeweils diesen vier Items und für jede Session, die wir halt heute und in den nächsten Tagen hören, noch die unterschiedlichen Themen. Dann kann ich halt noch irgendwie Boolean-Operator reinbringen, indem ich halt auf SQL-Ebene da ein bisschen stärker einsteige, etc. Also ich glaube, genau, das ist, wo ich dann halt sage, okay, zeig mir alle die für den Raum 2 und da kommt halt nur noch die Session von Marcel und von mir für heute und ich habe jetzt noch die Description in das ganze System mit reingenommen. Das ist, was der Query Explorer macht. Es gibt ein Open-Source-Tool, das ist der Azure Document DB Explorer, das ist eine kleine WPF-Applikation. Und wenn ich so eine Query jetzt mal auf diesem System reinfeuere, bekomme ich natürlich genau das gleiche Information-Asset, also das gleiche JSON zurück. Ich nehme also jetzt mal zeig mir alle Sessions für Raum 2. Und genau, das JSON. Der Gag ist, ich habe eben noch, also zum einen, ich kann hier in den Response-Headern sehen, wie teuer das gewesen ist. Da oben ist dieses MS-Request-Charge 2,873. Also das waren 2,873 Request-Units, die das gekostet hat. Und ich kann mir zum Beispiel auch im Fiddler genau angucken, okay, da wurde halt eine Post-Operation gegen eine Collection gemacht. Authentisiert, Schlüssel etc. Mit einem SQL-Body. Und in dem Response kann ich halt genau diese Request-Charge hier oben sehen und mal meine JSON-Daten in dem ganzen System. Das heißt, ein Entwickler kriegt halt sofort zu sehen, wie teuer war das denn jetzt eigentlich. Und mache ich hier vielleicht strukturmäßig was falsch? Das heißt, verglichen mit anderen Dokumentendatenbanken, diese hier ist entwickelt worden wirklich für den Betrieb as a Service auf einer Cloud-Infrastruktur, wo halt einfach dynamisch Ressourcen dazukommen können oder auch Maschinen einen Ausfall haben können. Das muss halt trotzdem ticken. Es ist komplett schemafrei, aber ich habe die komplette SQL-Sprache gegen alle JSON-Assets darin zur Verfügung. Ich kann über JavaScript, so die ganzen New Kids, die ganzen Web-Developer von heute, die halt mit JavaScript aufgewachsen sind, können halt sozusagen einfach ihre eigenen Functions sozusagen als Stored Procedures nutzen. Und ich habe halt verschiedene Konsistenzmodelle, die ich an meine Applikation tunen kann. Also ich muss halt nicht immer genau das nehmen, was die Datenbank mir gibt, sondern ich kann recht fein granular wählen, wie konsistent oder wie frisch müssen meine Daten denn eigentlich sein. Und darüber natürlich auch den Durchsatz verändern. Und ich kriege im Gegensatz zu vielen anderen Systemen auch jetzt zum ersten Mal eine Aussage, wie teuer war das denn mit Blick auf Compute und wie viel steht mir noch zur Verfügung. Das heißt, in welchen Szenarien ist Azure Document DB interessant? Zum einen natürlich sollte man sich das auf alle Fälle angucken, wenn man komplett neue Web-Applikationen an den Start bringt. Das ist interessant für große verteilte Teams auch, wo es unterschiedliche Unterteams gibt, die verschiedene Apps entwickeln, die aber gemeinsam gegen die gleiche Datenbasis laufen müssen. Interessant für Szenarien, wo ich zum Beispiel einen Key-Value-Store wie einen Redis habe und feststelle, okay, ich möchte jetzt anfangen, reichhaltige Queries gegen das System zu fahren, aber der Key-Value-Store ermöglicht mir diese Query-Funktionalität gar nicht. Es muss aber trotzdem rattenschnell sein. Und dann kann ich halt sagen, okay, Azure Document DB ist vielleicht hier an der Stelle eine Option, um reichhaltigere Datenstrukturen zu queryen. Und natürlich, wenn ich bereits Erfahrungen habe mit Dokumentendatenbanken, die ich aber momentan selber zum Beispiel auf Infrastructure as a Service betreibe, kann ich an der Stelle halt gut reingehen und gucken, okay, lass uns doch mal gemeinsam Azure Document DB evaluieren, wie das denn halt in einem konkreten Szenario passt. Und damit wären wir eigentlich auch schon durch. Bei Microsoft gibt es ja nie irgendwie einen Mangel an, wo findet man den ganzen Krempel. Also Azure Document DB haben wir extrem viele einzelne Artikel auf der Seite. Und mit dem DocumentDB Studio hat man halt auch eine kleine Applikation, mit der man selber mal in die verschiedenen Requests reingucken kann. Und dann sage ich erstmal Dankeschön. Ich hoffe, wir sind in der Zeit so halbwegs und dann danke. Wenn kurze Fragen sind, können wir die gerne jetzt machen. Ich will nur dem Marcel nicht die Zeit stellen. Ansonsten, wenn es so mit glühenden Eisen und ganz tief ist, würde ich vorschlagen, dass wir das dann in der Mittagspause im Nachgang vor der Tür austragen. Okay? Dankeschön. Entschuldigung.
Kann man diese Konsistenzlevel auf Pro-Document-DB einstellen oder kann man die auf Collection-Ebene?
Ich glaube, die kann ich auf Collection-Ebene einstellen. Achso, Entschuldigung. Die Frage war, ob diese Konsistenzlevel, also Strong, Eventual, Session etc., ob die für einen kompletten Datenbank-Account, für eine Datenbank oder für eine Collection gelten. Und ich denke, die gelten für eine Collection, weil das ist im Prinzip sozusagen auf Blechebene gewissermaßen. Ja?
Wo setzt denn da eine Datenbank an? Was ist das, die Firma oder ist es eine Abteilung einer Firma? Wo würde man hier anfangen?
Wo die Datenbank ansetzt, ob das auf Firmenebene oder auf Abteilungsebene ist. Okay, also die Frage ist also, ob man jetzt für verschiedene, aus einer Deployment-Perspektive, ob alle Abteilungen die gleiche Dokumentendatenbank verwenden würden, dass man sozusagen eine Firmenweite hätte oder einzelne kleine. Also es ist, insgesamt kommt es ja drauf an, auf die Gesamtlast. Also es kommt auf verschiedene Aspekte an. Die Kultur innerhalb der Firma. Reden die Teams miteinander? Weil wenn die nicht miteinander reden, ist halt schwierig, wenn man die alle in die gleiche Infrastruktur zwingt. Das ist schon klar. Dann ist aber vor allen Dingen auch die Frage, wie sieht die I.O. oder wie sieht die Auslastung von der Dokumentendatenbank aus? Weil Cloud bedeutet ja immer so Illusion of Infinite Resources. Also wir tun immer so, als wäre da unendlich viel. Aber das läuft ja auf echter Physik. Das heißt, wenn ich halt drei große Klötze habe, die alle in der gleichen Dokumentendatenbank laufen wollen, dann laufe ich unter Umständen halt auch genau in diese Thematiken wie die 2000 Request Units rein. Prinzipiell ist es halt so, je mehr ich nutze, desto mehr zahle ich. Und dann obliegt es halt mir als demjenigen, der das System designt, ob ich sage, ich will lieber einen großen Pot haben oder ich will kleiner haben. Also es ist, ich würde denken, das sollte keinen finanziellen Grund haben, dass man es irgendwie zusammenfassen will. War das jetzt irgendwie, also es ist die typische Consultant-Antwort, kommt drauf an. Also, bitte?
Das ist
Das Glas ist zu groß, ja, genau.
Oh, cool. Danke, Christian. Schalt mal. Ja, cool. Ich packe mal hier den Rechner zusammen, ja?
Ja.
Haben Sie gesehen, wann er das Video aufgenommen hat? Gestern Abend, 8:45?
War der Timestamp drin?
Ja, ja.
Schweinerei.
So ist das. Also die Info, dass das Netz nicht so gut sein soll, kam halt sehr spät. Ich habe eine Demo und ich verlasse mich ein bisschen aufs Netz. Naja, das wird wohl alles fehlschlagen, was soll's. Ich werde über Azure Stream Analytics sprechen. Ich bin im Übrigen Marcel. Mein Foto ist nicht aktuell, wie man sieht. Ist aus jüngerer Kindheit, aber ich hatte mal wirklich mehr Haare. Man glaubt es kaum. Bin PM, Program Manager. Wer kennt sich mit Rollen bei Microsoft aus? Ich erkläre es jetzt nicht und bin froh, dass mich niemand gefragt hat, was ein PM bei Microsoft tut. Das wird die Session wahrscheinlich sprengen. Bin eigentlich mal bei Microsoft Research gewesen, bin ich eigentlich immer noch. T&R steht eigentlich hier, Technology and Research, für Business Incubation, ist eine relativ neue Gruppe. Nachdem wir reorged hatten, bin ich dort gelandet. Also eigentlich Microsoft Research. Und warum haben wir über Azure Stream Analytics nichts in der Session Description geschrieben? Weil es brandneu ist und wir uns nicht ganz sicher waren, ob das bis heute öffentlich erzählt werden darf. Glücklicherweise darf es. Es ist nämlich Public Preview seit Anfang November, also genau 11 Tage jetzt. Von daher bin ich froh, dass ich darüber reden darf. Leider kann ich nicht alle Features zeigen, weil dafür sind wir einen Tag zu früh. Morgen kommt ein neues Feature hinzu, aber so ist das nun mal bei Services im Netz. Das kann man im Hintergrund schnell beupdaten und es wird dann ganz nett. Wir bleiben bei der Metapher des Autos. Wir befinden uns auf der Überholspur, die Daten möglichst schnell zu verarbeiten. Das ist das Ziel und Zweck von Stream Analytics. Das hat nichts mit Mediadaten zu tun, keine Videostreaming, nichts dergleichen. Es geht darum, Datenströme, kontinuierliche Datenströme, möglichst schnell, effektiv zu verarbeiten. Eigentlich geht es ja darum, dass wir immer bei Daten starten. Die sind Rohdaten, nennen wir die mal, und ich möchte letztendlich Insights auf meine Daten bekommen. Und wir alle wissen, wie das geht mit SQL, mit strukturierten Daten, mit semi-strukturierten Daten, mit unstrukturierten Daten wissen wir jetzt auch, wie das geht. Das ist alles easy, low-hanging fruits, Service schnappen von Azure ausführen und man ist dabei. Aber wie verhält sich das Ganze, wenn das Ganze mit geringer Latenzzeit verarbeitet werden soll, mit hohem Datenzuput und wenn wir in meinem Team, in dem Team, in dem ich arbeite, wenn wir Daten sagen, sind das immer Daten, die im Fluge sind, also In-Flight-Data. Meine Daten, im Übrigen, meine Slides sind alle auf Englisch, ich habe mir nicht die Mühe gemacht, die zu übersetzen. Ich hoffe, das ist alles okay. Ne? Und das gucken wir uns an, das hinten diese Event-Data-Stream-Box, darum geht es letztendlich. Okay, jetzt kommt der Spaß. Ich habe auch so eine Hands-Übung. Wir fangen mal an. Das sollen Autos sein, ja? Für jetzt, für den Anfang sind das mal Autos und es ist, wie man sieht, eine vierspurige Autobahn. Könnte auch eine vierspurige Bundesstraße sein, für die man in Kürze vielleicht auch, jedenfalls LKWs, Zoll zahlen müssen. Wie viele rote Autos sehen wir? Na, du weißt das. Ja, ich meine, das ist offensichtlich. Zwei. Das ist relativ einfach. Das ist das, wenn man eine SQL-Datenbank hat. Ne? Ich habe alle Zeit der Welt drauf zu gucken und zwei rote Autos. Yay, hurra, ich bin der Held. Meine Auswertung ist easy. Wie sieht es denn so aus? Das ist ganz cool, ne? Was man mit PowerPoint machen kann, ich bin echt fasziniert. Es gibt so ein paar Probleme, die überholen sich teilweise auf einer Spur. Das ist sehr tricky, da weiß ich noch nicht genau, wie die Autos das machen, aber sei es drum. Jetzt kommen so Fragen wie, wie viele rote Autos sind denn so in den letzten 10 Sekunden von links nach rechts gefahren? Und das möglicherweise über ein Fenster, was sich weiter bewegt, ein Hopping-Fenster, ein Sliding-Window. Oder wie ist denn die Durchschnittsgeschwindigkeit der linken Spur im Vergleich zur rechten Spur über ein Fenster? Ja? Das sind so die Fragestellungen. Das mit den Green Cars ist ganz cool. Es gibt gar nicht so viele Green Cars. Das stelle ich gerade fest, das Farbschema ist wohl anders. Aber es ist klar, ne? Sobald meine Daten im Fluge, in diesem Fall sind sie nicht im Fluge, sondern in der Fahrt, sei es drum, und ich stelle diese zeitlichen Abfragen über meine Daten, kontinuierliche Daten, da habe ich keinen Anfang, kein Ende, ich muss es also immer zeitlich begrenzen irgendwie, dann kommen diese Stream Analytics Capabilities zum Tragen. Und darum geht es letztendlich. Dafür endlich einen Service zu haben, der das Ganze ermöglicht. Wer kennt Stream Insight? Okay, das sind ja eine bombastische Menge. Streaming-Zeit, für die, die jetzt nicht die Hand gehoben haben, also neben den fünf, die die Hand gehoben haben, ist ein Framework, eine Engine von Microsoft, vielleicht mittlerweile 5 Jahre alt, ungefähr, was genau das ermöglicht. Ich habe Streaming-Daten und ich kann genau diese Abfragen über meine Daten formulieren, so wie sie da stehen. Das Ganze lief bisher immer nur, also dass eine Handvoll an DLLs ist, lokal auf meinem Rechner. Es lief nicht in der Cloud. Es gab keinen Service dafür. Das ist ärgerlich, weil zum Beispiel, wer kennt Amazon Kinesis? Ne? Klar. Das ist etwas, was Amazon hatte vor uns, obwohl wir eigentlich in dem Begriff waren, es auch als Service zu shippen. Nämlich genau ein Service, der In-Flight-Daten verarbeiten kann. Jetzt gibt es den und der heißt Azure Stream Analytics seit 11 Tagen. Und was ist es letztendlich? Letztendlich ist es ein Service auf Azure. Ich kann meine Queries dort hinein deployen, ich kann das Ganze managen, ich kann auf die Management-Endpoints zugreifen und es supportet genau diese Dinge, die man üblicherweise als Complex Event Processing, der Trend geht ein bisschen weg von diesem Begriff, es geht eher Richtung Event Stream Processing, zu ermöglichen. Was sind die Szenarien, die wir haben? Die Szenarien greifen dann, wenn es wirklich Millionen von Millionen Datenquellen geben kann. Ne, jeder zweite bei Microsoft arbeitet mittlerweile im IoT-Umfeld. Da wird es interessant, nämlich da habe ich ganz viele von diesen Sync-Sensordaten, die Daten liefern können, die ich verarbeiten kann. Und die muss man irgendwo hin. Die möchte ich ja nicht nur irgendwo persistieren, um dann mit meinen Milliarden an Datensätzen irgendwas zu tun, sondern ich möchte möglicherweise relativ schnell Aussagen darüber treffen, was ist denn der Trend meiner Wettervorhersage, was ist der Trend für meine Traffic-Vorhersage, wie entwickelt sich das Ganze, wie ist die Crime-Prediction, all diese Szenarien sind denkbar. Und letztendlich bietet der Service so etwas wie Filtering, Aggregation. Das ist simpel, etwas tricky wird es um Pattern-Detection, welche Muster habe ich, welche Outlier habe ich halt, welche Ausnahmefälle in meinem Datenstrom möchte ich erkennen, um darauf reagieren zu können, um dann solche Sachen zu machen wie ein Alerting oder Alarming in Situationen. Für Manufacturing ist vielleicht interessant, KPIs zu berechnen, on the fly als Echtzeitdaten und nicht in einem nachgelagerten ETL-Prozessschritt am Ende der Woche meine KPIs zu haben, sondern immer wirklich dann, wenn ich sie möchte. Und natürlich das Killer-Szenario Predictive Maintenance, möglichst relativ zeitnah reagieren und vorschlagen zu können, wie kann ich auf meinen Abwärtstrend, meinem Verschleiß im System entgegenwirken. Okay, wie sieht das Ganze architekturell aus? Es ist keine Rocket Science an der Stelle. Wir sprechen von irgendwelchen Data Sources, das sind unsere IoT-Data Sources möglicherweise. Die Daten kommen herein in einen ASA, Azure Stream Analytics Service. Das ist dieser Block hier, der kann die Daten transformieren, der kann zeitliche Abhängigkeiten korrelieren, der kann Fensteroperationen ausführen. Das gucken wir uns gleich noch im Detail an. Der kann natürlich Daten anreichern mit Referenzdaten aus einer Datenbank. Ein Sensor schickt eine Temperaturinformation mit seiner Sensor-ID. In der Referenzdatenbank steht, wo ist dieser Sensor überhaupt positioniert, seine Geolokation. Die muss er nicht jedes Mal mitschicken. Das sind Referenzdaten zum Beispiel. Daten kommen herein über Azure Blobs zum Beispiel. Da bin ich so ein bisschen kritisch. Auf der einen Seite wollen wir das Ganze als Datenstrom betrachten, aber ich schreibe sie vorher in einen Blob, um sie dann wieder rauszulesen, um sie dann in Echtzeit zu verarbeiten. Das ist irgendwie widersinnig, finde ich. Für mich ist der Weg, die Daten reinzukriegen über einen Event Hub. Und auf der anderen Seite kann es auch über einen Event Hub wieder rausgehen, Echtzeit-Dashboarding. Oder aber in eine SQL-Datenbank als Senk hineinschreiben. Das ist für die Fälle, dass ich meine Daten vielleicht ein Alarming machen möchte, aber dann am Ende die Daten auch wiederum wegsichern möchte vielleicht. Okay, wie ist das Ganze aufgebaut? Das müssen wir uns nicht im Detail angucken, ist vielleicht auch gar nicht so super interessant. Letztendlich beschreibt man seinen Job, so heißt das im Stream Analytics-Jargon. Was ist der Input? Was ist der Output? Was passiert dazwischen? Was da passiert dazwischen ist auch hier eine Query und die sieht ganz so aus wie ein TSQL-Statement. Das Ganze ist ein Job. Das wird einem Job-Driver übergeben in diesem Cluster und der Job-Driver nimmt letztendlich die, die, diesen Job und splittet die Query effektiv auf. Wenn ich ein Group-By-Statement habe, kann ich das partitionieren, parallelisieren. Es gibt verschiedene Prozessoren, verschiedene Nodes. Und das clustert sich und wird wieder geunioned, also vereint, um entsprechend herausgegeben zu werden. Und das passiert alles in diesem Multi-Tenant-Cluster. Und was ich dann noch habe, ist, ich kann die Referenzdaten hier anziehen oder aber Checkpoints für Reliability wegschreiben. Das ist alles, das passiert. Das ist schon fast sehr viel Details. Interessant zu erwähnen ist noch, dass das Ganze als Pull-Model aufgebaut ist. Das finde ich sehr interessant, weil wenn ich über Events spreche, denke ich eigentlich, ich habe hier meine Rohdaten, die pushen, die schicken weiter und schicken weiter. Intern, wenn ich jetzt den Job nehme, der aufgesplittet ist in die verschiedenen Partitionen oder in die verschiedene Verarbeitungsunit, dann wird letztendlich vom Output-Driver die Daten gepollt oder gepullt und das Ganze nach vorne weitergereicht. Das Ganze ist deshalb so sinnvoll, man hat einen kleinen Cursor und er ruft halt immer auf seinem Output-Cache, gib mir den nächsten, sodass ich nämlich beeinflussen kann, ob ich nur ein Element kriege oder ein Batch-Element und damit kann es extrem effektiv gestaltet werden, wie die Daten weitergereicht werden in der Gesamtpipeline. Und zudem, was auch sehr interessant ist, wenn ein Node zum Beispiel hinunterfällt, er seinen State vorher persistiert hat, zu einem gewissen Grade, dann ist es mal sehr schwierig, wenn das Ganze eventbasiert ist, dass er wissen muss, wenn er sich recovert, bis zu welchem State er denn schon Daten weitergeschickt hat. Es ist viel besser, wenn er einfach sagt, gib mir Daten, oh, du bist gar nicht mehr da. Okay, dann poll ich so lange, bis du wieder da bist und ich sage dir genau, ab welchem Zeitpunkt ich von dir wieder Daten haben möchte. Weil ich weiß prinzipiell, welche Daten ich von dir bekommen habe. Und du, wenn du dann wirklich den State persistiert oder zurückgezeugt hast und dann entsprechend recovered bist, dann kannst du mir die Daten geben, die ich von dir verlange, bis zu einem gewissen Grad. Manche Daten sind weg, ist bei Temperatursensordaten vielleicht nicht so kritisch, aber auf jeden Fall habe ich einen sehr guten Mechanismus, um wieder zu recovern. So viel zum internen Aufbau. Fand ich eigentlich sehr interessant, dass das Konzept so entsprechend abgedeckt wurde. Das Herzstück des ganzen Service und was auch das Surface, also die Oberfläche, wie es sich dem User darbietet, ist die Query Language. Unsere Kollegen, die sich hier mit Streaming-Zeit auseinandergesetzt haben, also ich fand immer, bei Streaming-Zeit war schon mächtig, wenn es um Datenverarbeitung und Echtzeit ging. Es war zum einen, das Arbeiten mit den Adaptoren war, also Input-Output-Adapter war ein bisschen tricky, das Arbeiten mit dem internen Zeitstempel war ein bisschen tricky und eine etwas gewöhnungsbedürftige Query-Language war auch ein bisschen eine Challenge. Von daher hatten wir uns hingesetzt und haben uns gedacht, was können wir verbessern, wenn wir einen entsprechenden Service bauen auf Azure, der vielleicht nicht die Probleme aufweist, die eine Streaming-Zeit hat. Von daher haben wir die Query-Language angefasst und gedacht, das Ganze muss aussehen wie ein ganz normales TSQL. Gucken wir uns gleich an, am Beispiel. Wir würden ganz gerne ein einheitliches Modell haben über unseren Datenstrom und das den Zugriff auf die Referenzdaten. Das ist eins geworden, das ist sehr intuitiv zu verarbeiten. Es muss natürlich weiterhin temporale Semantik unterstützen, also Fensterlogik, Zeitdifferenzen und so weiter und so fort. Und es kommt mit entsprechenden Built-in-Operatoren, aber das ist, denke ich, ganz klar. Das berühmte Toll-Station, Toll-Collect-Szenario, was Streaming-Zeit auch hat, bietet sich an, haben wir übersetzt, in dem, was man jetzt mit der SQL-Variante machen kann auf Azure Stream Analytics. Ganz kurz für die es nicht kennen, ich denke mal, es hat nicht jeder den Hitchhiker's Guide for Streaming-Zeit gelesen, ist ein Standardwerk, sollte gleich nehmen das Kapital von Marx und vielleicht die Bibel, sollte auch der Hitchhiker's Guide liegen. Ist ganz cool. Und zwar geht es darum, dass es so eine Tollstation gibt. Ja? Da fahren Autos an verschiedenen Tollstationen herein. Jede Tollstation hat eine Toll-ID. Ist das witzig, dass die eine Toll-ID hat? Es gibt zwei Ströme. Zum einen gibt es einen Sensor, der guckt, wenn ein Auto hier vorne reinfährt. Und es gibt einen Sensor, der guckt, wenn ein Auto auf der anderen Seite wieder rausfährt. Das ist der Entry-Stream und der Exit-Stream. Und die Datenschemata sehen ungefähr so aus. Ja? Ich habe Toll-IDs, ich habe eine Entry-Time, ich habe ein License-Plate, State, welche Marke das Ganze ist, von welchem Modell dieser Marke und so weiter und so fort. Und ich habe den Exit-Datenstream, wann das Ganze mit dem License Plate wieder rausgefahren ist. Und ich habe dort eine Referenzdatentabelle, zum Beispiel für die Autos, die mittlerweile vielleicht nicht mehr im Gebrauch sind oder welche, die gültig sind, ja, als Beispiel. Und dann kann ich halt relativ einfach hingehen, wenn ich mir vorher ein paar Definitionen klar gemacht habe, wie man damit umgehen kann. Also ein Event ist definiert als Payload, ne, das ist hier Toll-ID, Entry-Time, License-Plate und ein Zeitstempel, der wichtig ist, um die Ereignisse, um die Events in Order zu verarbeiten. Und ein Stream ist letztendlich nichts anderes als ein kontinuierlicher Strom von diesen Honeybots, so hat mein Kollege die genannt. Okay, kommen wir zum Beispiel, zum einen. Das Beispiel ist ganz einfach, und zwar ist das unser Datenstrom, ne? Wir kriegen hier diese Datenpunkte rein und wir haben auch gar nicht mehr Intervall- und Edge-Events, alles sind nur noch Punkt-Events. Ja? Es gibt nur noch ein Point-Event, nur noch so sieht das Ganze aus, was hier durchverarbeitet wird. Toll-ID, Gewicht ist es, glaube ich, Marke, nee, Brand, Marke und irgendwas. Und die Idee ist jetzt, wie kriege ich mir alle pro Toll-ID das Gewicht in Tonnen, die in der Toll-Boost hindurchgefahren sind. Und man formuliert das Ganze letztendlich nur noch als ein einfaches Select-Statement, wo das der Eingangsstrom ist, der Entry-Stream. Und ich mache eine Projektion, ich lasse mir die Toll-ID geben, das Vehikelweit, das Autogewicht, mein Gott, durch 1000, um es in Tonnen zu bekriegen, und lasse das Ganze ausgeben. Und was ich kriegen würde, ist letztendlich genau das, die Toll-ID und das Gewicht durch 1000. Hooray, yippee, das ist ganz einfach. Man kann es einfach so lesen. Nächstes Beispiel, wieder ein paar Datenstrom. Jetzt haben wir das, was macht die Query? Ich weiß, es ist gleich Mittag, wir schaffen es bis dahin. Ja, wir schaffen es, wir sind fast da. Ja? Wer traut sich? Das ist einfach, das kriege selbst ich hin, der so wirklich mit SQL auf Kriegsfuß steht. Keiner, alle schüchtern. Da, yay, das war Robert, oder? Genau, hey, alle von Volkswagen. Warum man auch immer die von Volkswagen aussortieren möchte, aber das sei dahingestellt. Ich meine, gegen Toyota und Ford, egal. Es gibt Golf und Passat. Ein interessantes Feature muss man noch erwähnen, und zwar, ich hatte schon gesagt, Zeitstempel sind das Key-Element, um die Events in Order zu verarbeiten. Und ich kann letztendlich sagen, wie meine Events getimestamped werden sollen. Dafür gibt es ein neues Schlüsselwort, das heißt Timestamp By. Und dieses Entry Time ist die Zeit, die in meinem Event-Daten als Payload-Timestamp drin war. Und das heißt, jedes Event, also dieses Entry Time, wird sozusagen als Metadata-Timestamp jetzt verwendet. Und das ist entscheidend, um diese temporalen Abfragen zu gewährleisten. Wenn ich das nicht tue, dann wird ein interner Zeitstempel mit Arrival Time getimestamped und weiter verarbeitet. Warum würde ich das tun wollen? Warum würde ich das nehmen wollen im Vergleich zu einem, wann es eintritt? Das hat was damit zu tun, dass ich möglicherweise mein System schneller ablaufen lassen möchte, dass ich möglicherweise auf der Sensorseite oder auf der Device-Seite schon timestampe, das ist Arrival, ich entsprechende Latenz im Netzwerk habe und solche Dinge sind da entscheidend. Es gibt auf der anderen Seite also an dieser Stelle hier sozusagen das Event projiziere aus einem Entry-Stream, wie wir gesehen haben, zum Beispiel die Volkswagen, und ich möchte zusätzlich mir anzeigen lassen, was für ein Zeitstempel dort denn mein Resultats-Event hat, dann kann ich auf eine System-Property zugreifen, man kann sich das als Column vorstellen, das ist System.timestamp, das ist also sozusagen das Metadatum-Timestamp und ich kann es mit projizieren, was ich es brauche. Ein Beispiel möchte ich noch machen, und zwar Tumbling Windows. Das ist relativ einfach. Tumbling Windows sind letztendlich Fenster, die dann beginnen, wenn das vorherige zu Ende war. Ja, die tumbeln so, wie so Blöcke. Das Keyword ist hier Tumbling Window und man sagt, was man für eine Einheit haben möchte, Minute, Second, Hour und entsprechend die Länge. 5 Minuten sind es in dem Fall und ich gruppiere bei Toll-ID und ich zähle die Anzahl und die Query oder die Frage im Englisch, im Plain English, die dahinter steckt, ist letztendlich, gruppiere mir alle 5 Minuten die oder zähle die Autos, die alle 5 Minuten pro Toll-Station hindurchgefahren ist. Ja? Das macht diese Query. Und dann kriege ich das Resultat ausgegeben. Hopping Windows ist ähnlich. Hopping Windows können überlappen. Die haben also eine Breite und eine Sprungbreitweite. Braucht man auch manchmal. Sieht dann ähnlich aus, heißt Hopping Window. Hat dann halt eine Breite und eine Sprungweite angegeben. Und gibt mir in diesem Fall halt die alle 10 Minuten, über 10 Minuten gemittelt oder summierte Gewicht durchgefahren. Und gibt es alle 5 Sekunden, alle 5 Minuten aus. Ja? Sliding Windows kippen wir hier mal. Das ist, denke ich, relativ einfach. Dann ist noch das Interessante, wie kann ich zwei verschiedene Ströme joinen, also korrelieren. Das geht mit dem Schlüsselwort join. Und was ich machen möchte, ist, ich möchte die Zeit berechnen, die Durchschnittszeit, die benötigt wurde, die ein Auto gebraucht hat, um durch eine Zollstation hindurchzufahren. Ich hatte gesagt, am Anfang gibt es den Entry und am Ende den Exit. Ich habe 2 Ströme, Toll Entry und Toll Exit. Und ich sehe schon hier, der würde mit dem korrelieren, der würde mit dem da hinten korrelieren, mit der 7. Die sind also unterschiedlich, die Zeiten. Und das kann man auch in einer Query letztendlich formulieren. Hier habe ich einmal Select from Entry Stream, EN. Und den join ich mit dem Exit Stream, EX. Mit der Bedingung, dass die Toll-ID gleich ist und dass die License Plate gleich ist. Ja, das ist, glaube ich, die ID und das ist License Plate, nur um sicherzustellen. Und interessant für mich ist, dass die Differenz zwischen Eintreten und Austreten zwischen 0 und 15, also 15 Minuten, nicht überschreitet. Und das wäre ein Join in diesem Fall. Also es ist sehr nah am klassischen TSQL dran. Es ist natürlich eher Erweiterung, weil temporale Aspekte sind bei Event Stream extrem wichtig. Und jetzt laufe ich fast ein bisschen aus der Zeit, aber ich versuche noch ein Demo zu zeigen. Ein Live-Demo, okay? Okay, was ich habe, ist Folgendes. Nicht auf den Code gucken, der ist nicht so wichtig heute. Also heute definiert man sich ja nicht mehr nur als Geek oder als Nerd, ne? Wir sind das wahrscheinlich alle. Es gibt ja so eine dritte Kategorie, die heißt Maker. Schon mal gehört? Maker sind die sich darüber definieren, wie viel Makerboard sie besitzen. Also wir versuchen heute auch mal mit so einem Makerboard Daten in die Cloud zu schicken und Daten wieder zurückzukriegen und das live. Was ich hier habe, ist ein Arduino-Board, ist nichts Spezielles. Es hat so einen RFID-Reader drauf und ich habe so eine RFID-Karte, yay. Letztendlich möchte ich gucken, wann ich geswiped habe. Und dann kann ich halt gucken, wie viel Mal geswiped wurde. Man könnte sich vorstellen, das ist Intrusion Detection, wie viel Mal wurde diese Karte innerhalb von 5 Sekunden mehr als einmal benutzt werden oder was auch immer. Oder ich koppel es mit einem Proximity-Sensor oder was auch immer. Ja? Also so kann man sich das Ganze bunt und schön reden. Was ich habe, sind halt 2. Ich versuche das mal zu starten. Okay, hooray. Es gibt einmal ein Event-Hub-Sender. Das ist der hier. Und es gibt einen Event-Hub-Receiver. Was die beiden tun, zeige ich gleich. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ihr das Ding noch tut. Dum, dum, dum. Das sendet. Und es received. Hey. Also wir sind tatsächlich einmal wirklich bis hoch in die Cloud, bis auf 10.000 Fuß und wieder runter in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Ich lese also hier mein Tag hier aus mit meinem tollen Makerboard. Ne? Ich bin Maker und ich kann keinen Code schreiben, deswegen timet meine Operation hier mal aus. Macht nichts. Das schicke ich auf einen Event Hub und es geht, und das zeige ich gleich, durch eine Query im Azure Stream Analytics Service und schreibt letztendlich etwas raus. So, das kurz zum Setup und jetzt mal ganz kurz zum Service. Okay, ich habe hier noch das alte Frontend. Ich weiß gar nicht, ob es das auf dem neuen Frontend gibt. Das heißt jetzt Stream Analytics hier. Das könnte sein, dass man das noch nicht sieht, sondern es enablen muss in seiner Subscription. Ja? Da muss man einfach als Service-Administrator in seine Subscription gehen, sagen, enable mir dieses Feature, und dann taucht das hier auf. Ich habe hier einen ein Stream, ein Job laufen, der heißt Technical Summit 2014, yay, guter Name. Da kann man mal reingehen und wie ich gesagt habe, so ein Job definiert sich über Inputs, Outputs und eine Query. Das sieht man auch da oben. Und was ich habe, ist letztendlich ein Input. Und der Input kommt von einem Event-Hub-Type und heißt Entry. Ich war sehr kreativ. Wie man sieht, und was man machen kann, und das ist vielleicht ganz interessant, man kann auf Details klicken und dann gibt es hier so unterschiedliche Serialisierungsformate und ich benutze als Input CSV. Man kann auch JSON verwenden oder Avro. CSV, da hatte ich den Beispielcode zu. Deswegen das sei es drum. Der Rest ist relativ straightforward, das ist trivial. Und als Output, da benutze ich nämlich JSON, glaube ich. Ne? JSON, und deswegen sieht das ja auch, wie wir gesehen haben, so aus. Ne? Da kommt hier als Message hinten JSON raus, wie man sieht. Ja? Jeder erkennt das, nachdem Christian uns so viel über JSON erzählt hat. Hier steht Message und dann steht hier Entry Time, bla bla bla, Datum, User ID und so weiter und so fort. Okay, und dann gibt es die Query. Und die Query macht, yay, die famose Pass-Through-Query. Die macht man als allererstes, ne? Macht man die. Und die läuft und ich versuche die jetzt mal zu ändern. Ich bin mal so mutig, deswegen muss ich die stoppen. Und was ganz cool ist, ist dieses Feature, are you sure you want to stop? Das kommt jedes Mal, das ist echt nervig. Ja, ich bin so sicher und ich möchte das auch wieder wegklicken hier. Dam, dam, dam. Das dauert jetzt ein bisschen leider, weil der Job, kann man sich vorstellen, jetzt geht der Job-Driver hin, sammelt alle einzelnen Job-Elemente wieder ein, kehrt den Schmutz weg und ist soweit. So, und jetzt probiere ich die zu ändern und da ich hier nicht vor Publikum type, sondern einfach irgendwas anderes tue, wir nehmen mal die erste, ja, bei der bin ich mir sicher, dass sie tut. So, dann kann man das nämlich hier so schön reinschreiben. Was man auch machen kann, also ich kann das durchaus auch typen, was ganz cool ist, es gibt hier so eine Art Timestamp by, wie heißt das, Entry Time wollte ich das timestampen. So, dann zeigt er mir an, hey, die Query sieht ganz gut aus, cool gemacht. Nicht vergessen zu speichern. Okay, und jetzt muss ich leider mal ein paar Sekunden überbrücken. Jetzt muss man hier wieder hingehen. Und sagen, ich starte die, ja, natürlich. So, das wollte ich auf jeden Fall zeigen, weil das ist ein Erlebnis. Das braucht man. Was dann noch ganz, ganz gut ist, ist, man kann, ach nee, das habe ich hier offen. Man kann also auf dieses Dashboard gehen, ja. Und da gibt es Operations Logs. Und was ganz gut ist, wenn man draufklickt, kommt man auf diese Seite. Und dann kann man sich den Inhalt anzeigen lassen. Also das könnte man auch abfragen über das REST API. Und dann kann man den Jobstatus dort sehen. Und ich bin schon so weit, dass der idle ist. Das ist ja interessant. Ist es ja eigentlich so warm oder warum schwitze ich so? Es ist warm, danke. Ja, es ist extrem warm. Es ist Sommer, würde ich sagen. Okay, ich glaube, ich bin noch nicht ganz so weit. Ich muss noch ein paar, also er muss idle stehen, dann ist das Ding fertig. Ah, warte, dann klicke ich vielleicht doch mal. Danke. Aber was man auch machen kann, ist natürlich... Oh, das. Ja, okay. Das kommt gleich. Wir schauen mal. Wir schauen einfach mal. Also ich lese mal und wir gucken mal. Und es kommt noch nichts. Also der Service läuft noch nicht. Ah doch, ha, wer sagt's denn? Ja, was haben wir gemacht im Übrigen? Wir haben die Projektion geändert, um das nochmal zurückzugehen. Wir haben die Projektion geändert. Und zwar lassen wir uns nur noch die Message, also die Nachricht ausgeben, was in diesem Fall User 1 ist, und die Entry Time. Und die sollte als Timestamp sein, der UTC Time. Eine Sache habe ich gleich noch. Ne? Deswegen ist diese Message jetzt auch kleiner. Da steht jetzt nur noch, Message ist hier die Message und die Entry Time. Und da steht die User 1 drin. Und also ich habe die Projektion geändert. Yes. Eine Sache machen wir noch, dann bin ich durch. Die deploy ich noch. Wir machen mal hier ein Hopping-Window noch. Wir schenken uns das Left-Anti-Semi-Join. Das ist. Dann spare ich mir nämlich die Erklärung dazu. Das kann man fantastisch nachlesen. Da gibt es ganz tolle Doku zu. So, ich starte das nochmal. Was mache ich gerade? Wir gucken uns die Query sofort an, wenn ich dieses Fenster hier schließen kann. Was machen wir? Wir haben ein Hopping-Window definiert und ich berechne den Average über den Value. Der Value ist so ein Random-Value, den ich mit hineinschreibe. Und dann soll er uns den Average ausgeben. Und während der da drödelt und dödelt, um den Job entsprechend auf dem Cluster zu verteilen, gehe ich mal ganz kurz wieder zurück und versuche hier, also das machen wir gerade, ne? Wir haben hier so ein RFID-Board, wir haben kein Proximity, wir haben Event-Hub-In, Event-Hub-Out, habe ich gesagt, wir haben diesen Azure Stream Analytics Service in der Mitte, wir schreiben tolle Queries da rein, die super kompliziert aussehen, aber eigentlich ganz einfach zu verstehen sind. Und bevor ich zum Ende komme und gleich zeige, dass es funktioniert, möchte ich zwei Dinge noch erwähnen. Einmal gibt es heute Nachmittag, Nachmittagessen eine Session mit Robert Eichenseher, der steht da hinten und hat gerade schon hier wahnsinnig wichtige Inhalte beigetragen. Das wird er gleich fortsetzen um 12:15 Uhr, der wird nämlich über das Internet of Things reden und Big Data in der Praxis, einen fantastisch coolen Kundenszenario und dabei auch über Azure Stream Analytics und Event Hub reden. Und der kennt sich wirklich aus, von daher lohnt sich das, da hinzugehen. Eine weitere Sache ist noch den IoT Hackathon. Das ist auch eine coole Sache, da kann man sich als Maker wirklich outen. Nicht mehr nur noch Geek, nicht mehr nur noch Nerd, nein, man ist dann endlich Maker, yay. Und da spielt man nicht nur mit so einem, hey, so einem Arduino rum, nein, da gibt es ein Tesselboard, mit dem man rumspielen kann, was ganz cool ist, da läuft nämlich eine JavaScript-Engine drauf und man kann das Ding in JavaScript programmieren, was sehr, sehr smart ist. Das ist am Donnerstag, 8 Uhr bis, wow, 24 Uhr, also wer ein bisschen Zeit übrig hat, im Betterhaus Berlin am Moritzplatz findet das Ganze statt, wird bestimmt eine coole Aktion und außerdem ist John Schuschak auch vor Ort und unter anderem auch mein Kollege, der Robert. So, aber jetzt zurück, den Beweis, dass das tut, bin ich noch schuldig, ne? Bitte, bitte, bitte. Wo ist das zweite Fenster hin? So, ich mache mal hier ein so ein Event. Das dauert jetzt ein bisschen, weil ich habe ja so ein Fenster laufen, hoffe ich. Dachte ich, und yay. Na, ich kriege ein Average raus, als Wert nur noch, nichts anderes mehr. Nur noch der Average ist meine Projektion und der mittelt über diese Daten. Und wenn ich hier zweimal, dreimal, viermal swipe, dann mittelt der halt über entsprechend mehr Events. Das kann man mit Azure Stream Analytics machen. Wie gesagt, Public Preview seit 11 Tagen, das Ding wird weiterkommen, es kommen neue tolle Features. Der Query Editor, der wird erweitert werden, das wird ein smartes neues Feature werden, kommt in den nächsten Tagen. Also mal ausprobieren, mal reingucken. Gibt Dokumentation natürlich im Internet, wie Christian schon gesagt hat, Dokumentation haben wir mal genug. Es gibt noch ein paar andere Features, über die darf ich noch nicht reden. Können wir gleich beim Mittagessen, ne? Dann, da bin ich immer sehr frei, wenn keiner zuhört. Und das war's von meiner Seite. Danke.